Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee und tatsächlich, Roman, das letzte Mal jetzt, bevor wir eine kleine Pause einlegen, bevor wir mal in Urlaub gehen, oder? Du bist auch urlaubsreif, richtig?
Hi Almut, ja, ich bin urlaubsreif, wahrscheinlich genauso wie du, in einem Sommer, in dem man als Fußballberichterstatter, aber auch als Fan eigentlich gar nicht fußballmüde und urlaubsreif sein darf, weil es gibt ja quasi keine Sommer mehr ohne Pause und Club-WM steht an und danach U21-EM, Frauen-EM, da ist auch einiges für alle zu tun, zu gucken, für dich, für mich. Aber genau deswegen gönnen wir uns jetzt mal diese zwei Wochen und sind dann jetzt schon mal als Vorankündigung zum Start. Am 26., glaube ich, sind wir dann wieder da, richtig?
Also wenn die Club-WM schon mal eine Richtung gewiesen hat und wir noch auf die Frauen-EM einstimmen können.
Genau, am 26. werde ich eventuell auch wieder da sein, wo ich jetzt die Tage unterwegs bin, im schönen Herzogenaurach beziehungsweise im benachbarten Erlangen. Noch hier, wenn ich aufnehme gerade mit dir, sitze ich in München. Wenn wir erscheinen, dann bin ich wieder in Herzogenaurach, da wo die deutsche Nationalmannschaft sich gerade, ja, die Wunden leckt, glaube ich. Und dann eben am Ende dieses Monats dann die Frauen sich auch auf ihre EM vorbereiten.
Ja, der Campus da bei Adidas ist gut ausgelastet.
Solange die Partnerschaft noch besteht, bis Ende 26 wird dieser Campus hochfrequentiert vom DFB.
Ja, ist verständlich. Ist auch wirklich sehr, sehr schön da. Ich durfte da auch schon mal ein paar Tage verbringen. Das ist nett gemacht und man ist da auch schön für sich. Und da das auch beim sozusagen Firmengelände eingeschlossen ist, kann halt auch niemand einfach so vorbeilaufen, wie vielleicht bei anderen Hotels.
Keine Reporter können mal, keine Bildreporter, die mal durch die Nischen gucken wollen.
Es ist halt sehr entspannt und ruhig und trotzdem hat man alle möglichen Angebote. Da auf dem Campus ist es ja auch so, dass man ein Schwimmbad hat und Tennisplatz und Basketballfeld und all diese Sachen. Man kann schön entspannt mit dem Fahrrad zum Training fahren. Das war nett und auch die Zimmer und Aufenthaltsräume sind gut gemacht.
Ja, man sah ja relativ viel aus dieser DFB-Team-Doku von der EM. Man kennt ja auch von Adidas natürlich die Imagefilme. Und genau, es gibt ja dieses Adidasler-Stadion, also dieses Stadion außerhalb. Es gibt ja auch diese Trainingsplätze, die direkt da dran sind.
Auf denen war ich tatsächlich noch nicht. Die wurden erst nach meiner Zeit
gebaut.
Genau,
die gibt's jetzt ja auch. Also
extra für die Euro der Männer,
ja,
weil das eine Stadion nicht ausreicht. Haben sie daneben nochmal schnell was aus dem Boden gestampft.
Genau, noch näher dran, noch mehr in diesem Campus fußläufig und dann mit so einem halben Feld noch für die Torhüter etc. Aber genug der Worte über den Campus der deutschen Fußballer und Fußballerinnen dann bald. Es sei denn, deine Anekdote handelt davon, wie es da drin so aussieht, was deine lustigste Erfahrung im Homeground war.
Das könnte ich machen. Ich habe mir heute was ganz anderes überlegt. Das ist eigentlich gar keine richtige Anekdote, sondern es soll vielleicht helfen, eine kleine Aufmerksamkeit machen, denn ich habe das Glück, dass ich in einer Jury sitze und es ist zwar jetzt ein bisschen regional begrenzt, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Nachahmer, denn in Niedersachsen läuft seit dem 1. Juni eine Aktion für Sporttalente, indem man also wirklich, finde ich, einzigartig eine Förderung abgreifen kann. Für ein Jahr, für 2026 kann man sich jetzt bewerben und es geht tatsächlich um große Summen. Als Einzelsportler kann man bis zu 25.000 Euro beantragen und als Team bis zu 50.000.
Das ist ja mal wirklich was, ne?
Ja, also es hilft einem tatsächlich. Es können Talente mitmachen zwischen 13 und 24, also auch weit gefasst. Schon sehr früh Hilfe, weil es natürlich auch Sportarten gibt wie Turnen, Gymnastik und so weiter, wo man mit 13, 14, 15 schon Richtung, ja, einfach die Grundlage liegt für Weltspitze und auch schon sehr früh dabei ist. Und in anderen Sportarten ist man halt mit 24 gerade so, dass man aus dem Talentkreis rausgeht, wie vielleicht in der Leichtathletik. Und das ist von Volkswagen Financial Services aufgelegt. Und ich wollte gerne dazu animieren, dass sich Talente bewerben über, ja, das Portal sporttalente.vwfs.com. Und es kann sich wirklich jede Sportart bewerben, also auch aus dem Parasport. Und man kann für alles Förderung beantragen von Trainingslager, von Fahrtkosten, Ausrüstung, Kleidung, also diese Sachen, die normal sind, aber auch für vielleicht Sportplatzmieten oder für Trainerhonorare. Das ist schon echt ein cooles Programm. Und woran man dann auch merkt, wie groß das ist, selbst ein Dennis Schröder, der ja in der NBA spielt, unterstützt das jetzt in der Jury. Und ja, ich wollte einfach gerne das nutzen. Vielleicht haben wir ein paar Hörer und Hörerinnen aus Niedersachsen, die vielleicht auch Talente kennen oder selber Kinder haben, die Talente sind und sich dann bitte nicht davor scheuen, da sich einmal zu bewerben. Für mich ist es auch immer was, ich lerne unheimlich viel. Also ich durfte das Programm jetzt schon mal begleiten. Da kommen Sportarten, in die man dann reingucken kann, von, weiß ich nicht, Grönrad-Gymnastik oder Grönrad-Turnen. Damit hat man sonst gar keine Berührungspunkte. Also mit den normalen Sachen wie Handball, Leichtathletik, Schwimmen und so. Ja, aber es kann da alles dabei sein. Auch Cheerleading oder, also keine Grenzen gesetzt, muss nicht olympisch oder paralympisch sein. Und das ist echt, also ein einzigartiges Programm, was ich so auch in der Fördersumme noch nicht erlebt habe. Und es werden für das Jahr 2026 24 Talente aufgenommen oder halt Mannschaften.
Das ist, glaube ich, eine richtig gute Sache für, also für alle, die es hören natürlich und die Kids haben oder Neffen oder Nichten oder Cousins oder was auch immer, sich da nochmal zu animieren. Und wir haben ja gerade, oder beziehungsweise zu bewerben und da mitzumachen. Und wenn du gerade von Weltspitze redest, so hast du ja eben gemacht, erinnere ich auch nochmal, wie wichtig es ist, in der deutschen Gesellschaft überhaupt Leistungssportlerinnen als Vorbilder auch zu haben. Und auf dem Weg dahin muss man auch was tun. Und deswegen finde ich das gut, dass das auch unterstützt wird. Weil ich glaube, an der einen oder anderen Stelle im politischen Betrieb hat der Leistungssport insgesamt, aber auch der Sport Nachholbedarf. Sag ich jetzt einfach mal.
Ja, ich habe es auch in meiner Karriere gemerkt. Natürlich ist Fußball schon eigentlich eine privilegierte Sportart, aber zwischen Frauen und Männern hatten wir ja auch schon häufiger im Podcast, ist ein großer Unterschied. Und früher auch in meiner Jugend war es so, dass die Jungs Fahrgeld bekommen haben und die Mädels nicht. Das heißt, die Eltern mussten immer alles selber tragen. Und da kann es dann auch dran scheitern, wenn du vielleicht nicht das Geld hast, zu Auswahlmaßnahmen dann hunderte von Kilometern zu fahren. Und das ist etwas, also dieses Programm, das möchte auch Vielfalt von Sportarten und es geht auch wirklich um die individuelle Qualität. Also man muss jetzt nicht schon deutsche Meisterin oder Meister gewesen sein, um sich da bewerben zu können, sondern es kann sich wirklich jeder bewerben und dann wird nachher ausgewählt, wer vielleicht auch das größte Potenzial hat, um oben anzukommen. Und ja, können auch natürlich Trainer initiieren, ne? Wenn sie selber wissen, ich habe da jemanden und ich weiß, die würde sich oder der würde sich nie bewerben und ich initiiere das jetzt und melde jemanden an. Ja, okay, also Übergang.
Sehr schöne Anekdote, mal was anderes.
Ja, wir haben jetzt die Nationalmannschaft, die eine haben wir abgeschlossen, die andere ist jetzt noch mittendrin und natürlich ist das irgendwie auch Thema. Zum einen wollte ich fragen, oder wollte ich mit dir drüber sprechen bei den Frauen, findest du die Mannschaft EM-reif?
Es war schon die Frage.
Das ist kurz die der eine Teil der Frage und der andere Teil, wie überraschend war für dich die deutsche Niederlage der Männer am gestrigen Abend? Aber wir können auch erst mit den Männern starten, da bist du vielleicht noch ein bisschen mehr drin, weil du im Stadion warst.
Nee, lass uns gerne bei den Frauen starten. Ich fand es lustig, du sagst ja, wie EM-reif, es klang so, als käme da noch ein Nachsatz oder schon mal eine erste
Einschätzung. Ich wollte das erstmal unbewertet lassen.
So,
ich wollte ja auch eine Meinung von dir haben.
Und das ist auch gut so, dass du das so klar fragst, weil ich würde sagen, was heißt EM-reif? Also ich wäre auch EM-reif, also wenn, ist kein Problem, ich habe Zeit.
Ja, möchte man am liebsten immer spielen, das ist richtig, aber man möchte gut ja auch spielen. Gut also, vorbereitet genau. Sein, sagen wir es
und deswegen,
mal so.
Dann nehme ich gern wieder die Kapitänin. Diesmal verlinke ich dann auch tatsächlich in den Shownotes. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal haben wir es unter uns
angeteasert und
vergessen. Ich glaube, da habe ich, glaube ich, auch nochmal auf ein Stück hingewiesen. Aber ich glaube, das war das Hoffenheim-Thema, das wir da nochmal besprochen haben. Das auch wichtig ist, deswegen hatte das auch seinen Platz. Und da du da auch nochmal Zitatgeberin warst. Julia Gwinn hat gesagt im Interview mit uns, wir sind so bei 70-80%, Zitat.
Aber das hat sie ja vor den Spielen
gesagt. Das hat sie vor den Spielen gesagt, genau. Und sie hat gesagt, wir brauchen diese beiden Spiele, um auf den Weg zu kommen und haben dann die Vorbereitung, auf unsere 100 zu kommen. Und wir spielen manchmal schon am Top-Level, wir spielen manchmal am Limit. Und dann finde ich es ganz schön, was die Kollegen vom Spiegel geschrieben haben. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, im kurzen Vorgespräch, da haben wir ja nun mal so ein bisschen geplaudert. Da wusste ich ja nicht, dass das Thema wird, lag aber diesmal fairerweise auf der Hand, die 45-Minuten-Gang. Und das beschreibt es natürlich perfekt. Ich habe es ja gegen Schottland, auch in Wolfsburg im Stadion, gesehen, da war es natürlich eindrücklich, da war die erste Halbzeit natürlich auch unter aller Kanone, fairerweise. Gegen Österreich hat man es jetzt nochmal eindrücklich gesehen, da warst du dann wiederum im Stadion und auch im Job, ja, für die für die ARD, das kannst du nochmal besser sagen. Deswegen würde ich sagen, diese Einschätzung 70-80% ist wahrscheinlich das, was es ist, weil es fehlen in den Momenten und vor allem dann über mehr als eine Halbzeit fehlt die Konstanz in der Leistung. Und es gibt so viele Nebenkriegsschauplätze, das kommt ja leider dann auch dazu. Oberdorf ist ein Thema, aber es gibt ja noch das eine oder andere mehr. Deswegen würde ich sagen, die Mannschaft ist EM-reif. Und Julia Gewinn sagt, auch wenn ich natürlich wieder dran denke, dass wir ins Finale könnten und dann würde ich natürlich nicht mit Silber nach Hause fahren wollen. Ja, lasse ich jetzt mal so stehen.
Also ich finde tatsächlich, dass sie in den beiden Spielen zumindest ein paar Prozent dazu gewonnen haben. Also, dass sie nicht mehr auf jeden Fall bei 70 sind, sondern vielleicht schon eher gegen 80, 85 oder vielleicht auch 87,5 gehen. Luft ist noch nach oben, das hat auch das Österreich-Spiel erst recht gezeigt, weil auch wenn du in der ersten Halbzeit 6-0 führst, war da nicht alles Gold, was glänzt. In den ersten 10 Minuten können sie sich zwei Dinger fangen und müssen sich eigentlich auch zwei Dinger fangen. Da waren die Österreicherinnen ja nicht gut genug, aus den Fehlern der Deutschen Profit zu schlagen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, also da haben sie eigentlich nicht mehr viel auf die Kette gekriegt. Natürlich auch mit dem 6-0 im Rücken, aber wenn du dich für eine EM präsentieren willst und auch Spielerinnen reinbringst, die sich nochmal beweisen sollen, war das für mich zu wenig. Auf der anderen Seite haben sie tatsächlich mal ein Spiel gehabt gegen Holland, wo sie über 90 Minuten recht konstant gespielt haben. Das erste Mal unter Wück, dass ich das gesehen habe. Und lag auch daran, dass die Holländerinnen sehr einfallslos waren. Also die haben bis zur 75. eigentlich ihren Stil nicht verändert, um durch die deutsche Mitte kombinieren zu wollen. Und da stand das Bollwerk mit Sens, Nüsken und Dallmann so, dass die alles abgefangen haben. Und als sie dann ab der 75. Minute gedacht haben, oh, wir könnten es vielleicht mal über außen versuchen, dann hat man auch gemerkt, dass die Deutschen etwas anfangen zu schwimmen. Aber ja, also ich bin sehr, sehr gespannt bis jetzt von den Ergebnissen, wenn du es einfach nur so liest, in 2 Spielen 10-0 Tore, 6 Punkte, kann man nicht viel meckern. Aber ja, also für mich so ein bisschen mehr EM-Raff als vorher, aber irgendwie bin ich noch nicht ganz so mega euphorisiert und hoffe, weil sie auch einen recht, naja, leichten Einstieg haben. Also sie fangen ja mit dem vermeintlich schlechtesten Gruppengegner mit Polen
fragen.
An.
Das wollte ich gerade fragen. Also ist ja auch so ein bisschen dieser Turnierverlauf, der dir vielleicht so ein bisschen in die Karten spielt. Oder insgesamt sagt man ja, das ist ja vielleicht ganz nett, dass man, du hast jetzt auch gesagt, der vermeintlich leichteste Gegner, aber wir wissen auch, wie Spiele gelaufen sind. Ne? Also, naja, ich weiß es nicht.
Ja, vor allem sind ja die weiteren Gruppengegner, wer es nicht auf dem Schirm hat, Dänemark und Schweden, die haben jetzt lustigerweise in der Nations League auch gegeneinander gespielt. Da hat Schweden mal schnell Dänemark 6-1 weggelascht, auch vollkommen unerwartet.
So, also bei Polen, wir haben es ja gesehen in den Spielen, in der jüngsten Vergangenheit, ich glaube immer ein Gegentor bekommen dann oder sogar zurückgelegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, einmal zurückgelegen. Ja,
So vermeintlich leicht ist ja okay. Ich weiß nicht, auf welchem Stand die Däninnen sind. Also da so bei Schweden bin ich mir relativ...
Ja, ich war davon überrascht wirklich, dass die Däninnen so untergegangen sind da gegen Schweden.
Man weiß ja auch manchmal nicht, an so einem Tag kann es auch mal so laufen. Die Österreicherinnen haben sie ja dann auch mal kurz umgeguckt. Ich würde sagen, also alles außer Platz 2 ist natürlich... Also ist ja logisch. Also da kann man ja nicht drüber diskutieren.
In der
Gruppe.
Und dann hast du ja schon das Problem, wer im Viertelfinale wartet.
Das hat,
ne?
Darüber
also
haben wir schon
ja über Kreuz mit
einigen
der
Wochen
Gruppe
schon.
D, wenn du dann...
Das kann dann auch dann schnell vorbei sein. So.
Ja, wenn du dann halt England, Frankreich oder Holland kriegst. Nach der Form, wie ich die Holländer jetzt gesehen habe, glaube ich eher an England und Frankreich, weil Holland auch das letzte Nations League Spiel gegen Schottland echt nur 1-1 gespielt hat. Und da haben sie nicht mit der B-Mannschaft gespielt auf dem Feld. Also ja, Holland ist noch weniger EM-reif als die Deutschen.
Holland
ist
in
vielleicht
Not,
gut, aber
Almut. Holland in Not.
Holland in Not. Ja, gut.
Also genau, dann mache ich den Punkt noch kurz, Almut, weil du sagst, genau, dieser Turnierverlauf, der kann natürlich helfen, dass diese Mannschaft dann noch ein bisschen mehr wächst. Ich finde auch, dieses 80-85% ist es wahrscheinlich, weil du musst auch sehen, was ist denn das große Ziel? Jetzt hast du gerade die Engländerin angesprochen, die Französin angesprochen. Was ist denn das Ziel? Was ist denn realistisch? Ich würde sagen, eben gesagt, Platz 2 muss sein. Dann hast du vielleicht Pech und spielst halt gegen England.
Ja, England wäre, glaube ich, das Schlimmste. Also wenn sie gegen Frankreich spielen, können sie noch Glück haben, obwohl ich den Französinnen mehr Qualität fast zuspreche. Aber die sind in K.O.-Spielen bei Turnieren immer schlecht.
Ja, das ist dann so. Und das ist genau wie diese Bilanz. Und das ist vielleicht auch der letzte Satz, ehe ich zum Übergang zu den Männern komme. Weil da sagt Julian Nagelsmann auch, ja, was bringt uns die Statistik der letzten Jahre, dass wir da 5 Spiele, 5 Siege und so. Haben wir dann ja auch gesehen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob die Franzosen sind, vielleicht nicht auch mal das, den Nimbus.
Ja, brechen
da so den Nimbus dann ablegen. Aber nochmal der Satz zu den Deutschen. Also wenn du gegen Polen und Dänemark gewinnst, bist du mit 6 Punkten auf jeden Fall schon mal weiter. Dann hast du halt quasi im Gruppenendspiel wahrscheinlich um die erste und zweite Platzierung in der Tabelle oder in der Gruppe, damit du dann eben womöglich den Engländerinnen aus dem Weg gehst. Also könnte es im Bestfall womöglich da schon vorentscheidend sein, was das für den Rest des Turniers bedeutet. Also schaffst du es? Kommst du vielleicht ins Finale? Kannst du da irgendwie vorstoßen? Das wäre natürlich super, aber ich glaube auch wenn du ins Halbfinale kommst und dann da mit erhobenem Haupt ausscheidest, sind wir uns auch einig, wäre das trotzdem ein ordentliches Turnier.
Ein gutes Turnier gewesen.
So, ein gutes Turnier.
Also wenn sie das Halbfinale schaffen, bin ich sehr fein damit. Dann würde ich mich drüber freuen. Aber nur nochmal, um das in den Raum zu werfen. Also nur weil sie 6 Punkte holen, heißt es tatsächlich nicht, dass sie weiterkommen. Es können ja auch 3 Mannschaften jeweils 6 Punkte holen.
Ich gehe jetzt davon aus, dass sowohl die Schwedinnen als auch die Deutschen beide am Ende mit 6 Punkten da stehen. Das wäre jetzt mein Gefühl. So.
Ja, und die Däninnen dann nachher auch und dann?
Ja, dann können sie am letzten Spiel dann noch gleich ziehen, aber.
Ja, ich weiß, es war eine lange Nacht.
Ja, nee, aber mein Gefühl ist, dass Dänemark und Polen geschlagen
sich mal
werden
Punkte teilen.
Und vielleicht, und dann, dass es vielleicht gegen die Schwedin dann so um so ein Endspiel um Platz 1 kommen könnte.
Ja.
Und das dann eine wahnsinnige Bedeutung hat. Und dann reichen dir wahrscheinlich gegen Schweden eben 85% oder erst recht nicht nur eine Halbzeit. So, Punkt.
Genau. So, Punkt. Auf jeden Fall wird's eine spannende EM. Wir wollten ja jetzt nicht Lust machen, sondern
was heißt Lust machen oder auch nicht? Also, die Einschätzung ist, du siehst sie vielleicht sogar schon ein paar Prozentpunkte weiter. Wer bin ich? Almut Schuld zu widersprechen, die noch näher dran ist, aber so der Eindruck von den Spielen.
Dafür bist du ja hier, dass du das machst, den Podcast.
Genau, ja, stimmt. Mache ich zu selten wahrscheinlich. Und der Eindruck ist auch, diese Mannschaft hat was, die hat ein Potenzial, die hat vielleicht das eine oder andere Thema zu viel, was sie in den nächsten 4, 6 Wochen einfangen müssten. Und sie haben dann vor allem auch die Möglichkeit und das Potenzial, auch Lust zu machen auf das Turnier und auch was ja immer wichtig ist für den Frauenfußball, eben auch zu zeigen, ja, zu welcher Leistung sie dann da fähig sind, auch in einem Wettbewerb und vielleicht auch in einem, ja, nicht ganz so einfachen Umbruchshalbjahr, das dahinter einem liegt.
Das Potenzial, ja, jetzt können wir nämlich übergehen. Haben denn die deutschen Männer das Potenzial gestern Abend ausgeschöpft?
Das kann ich ganz einfach beantworten. Nein, für alle, die es gesehen haben. War das auch nicht schwer zu beantworten?
Auch nicht zu 70-80%.
Ja, doch, wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich zu 70, ja. Aber das reicht halt gegen Portugal nicht.
Fandst du zu 70? Ich fand irgendwie, ich bin, glaube ich, nicht mal richtig auf 70 gekommen. War ja, wirklich enttäuscht.
Wahrscheinlich war es noch weniger. Es war konfus. Es ist ja oftmals Eindrücke, das hatte jeder Fan auch, wenn er dann nachher Spiele nochmal Zusammenfassung guckt oder so am Fernseher. Ich fand, die erste Halbzeit war von beiden Seiten... Okay, da habe ich das Gefühl gehabt, ich hab vorhin nämlich auch mit den Kollegen, wir tippen ja dann immer so ein bisschen oder geben Einschätzung, ich sage, es geht 0-0 aus und in der Verlängerung gewinnt Deutschland, das war so mein Gefühl. Und auf 0-0 lief es ja in der ersten Halbzeit hinaus, es gab dann, ja, es plätscherte so ein bisschen hin und ich hatte das Gefühl, die Deutschen hatten dann irgendwann die Kontrolle so ein bisschen zum Ende der ersten Halbzeit, ohne dass das jetzt schwierig gewesen wäre. Es war so ein bisschen so ein lauer Sommerkick. Man erwischte sich dann so auch da auf der Reporter Tribüne so ein bisschen, dass man doch nochmal hier links und rechts geguckt hat und aha, Champions League und wie genau war das eigentlich? Man hat also irgendwie so das Gefühl gehabt, man hat sich auch mal über das andere abseits dieses Spiels unterhalten, das ist ein klares Zeichen dafür, da passiert unten nicht so viel und es gab teilweise Szenen, wo dann 6, 7 Portugiesen hinten in ihrer Hälfte standen und die Dreierkette der Deutschen und die 2 Sechser der Deutschen und noch einer der Außenverteidiger und Ter Stegen standen in der deutschen Hälfte und es war so ein bisschen wie in der E-Jugend.
Aber dabei hat das Spiel eigentlich so, fand ich, recht vielversprechend angefangen, weil auch in den ersten 6 Minuten waren dann schon jeweils eine Chance auf beiden Seiten, wo du dachtest, oh ja, es könnte tatsächlich ein Halbfinale sein.
Ja, genau. So, es war dann eingangs okay, dann wenig Tempo und dann kommt eben der Fakt, an dem man nicht vorbeikommt. Ich fand, es war nicht falsch, diese Wechsel vorzunehmen in der 60. Minute beim Stand von 1-0. Also zum Tor noch kurz, ich weiß nicht, wie du es siehst. Also Nick Woltemade steht im Abseits, blockt seinen Gegenspieler weg, wird damit aktiv, aber der Schiedsrichter sagt, ja, nee, war nix.
Ja, ich glaube, der Schiedsrichter hat es einfach so eingeschätzt, selbst wenn Woltemade da nicht gestanden hätte, hätte der Verteidiger nicht mehr entscheidend eingreifen können. Also ich glaube, so war die
Wahrscheinlich
Auslegung.
Wahrscheinlich war es so, aber trotzdem.
Da kann man sehr stark reininterpretieren, wie schnell der Portugiese ist und wie viel Abstand da ist und sonstiges. Auf jeden Fall, ja, also Woltemade hat da ja schon wie ein Fels in der Brandung gestanden.
Ja, der Mann
gestanden
ist ja auch nicht der kleinste und der leichteste.
Genau. Also man hätte es so und so machen können, aber wenn wir jetzt mal nicht ganz so deutsch sind, sondern das Positive sehen, es war halt auch echt schön gespielt. Also
es war
so
wundervoll.
Ein richtig toller Chip. Und dass du dann den Kopfball auch so präzise da reinmachst. Ich habe ja nicht im Stadion gesessen, sondern nur dieses Fernsehbild gehabt. Und ich saß auf dem Sofa und dachte, oh scheiße, der geht gegen Pfosten. Und dann war doch.
Ja, und Flo Wirtz ist jetzt kein Kopfballmonster.
Nee.
So, dementsprechend leitet er selber ein. Das war gut gespielt.
Das war das einzige Mal, dass das Pressing so richtig funktioniert
hat.
Und dann habe ich auch gedacht, boah, wenn das so weitergeht, du musst einfach nur deinen Druck hochhalten. Jetzt haben die Portugiesen schon mal gemerkt, oh, das könnte mal schief gehen, wenn man hinten rausspielt. Aber danach war das Pressing auch irgendwie vorbei.
Es war ein lichter Moment im deutschen Spiel und es war der letzte Lichtmoment im deutschen Spiel, weil danach sind mehrere Dinge halt gleichzeitig passiert. Zum einen, ich habe tatsächlich mit den Kollegen auch in der Redaktion dann parallel geschrieben und gesagt, also ich würde 3 Wechsel vornehmen, ich würde Gnabry oder Adeyemi für Sané bringen, ich würde Gosens für Mittelstädt bringen, ich würde Füllkrug für Woltemade bringen. Ich habe nicht gesagt, wann und wie und was, und vor allem nach dem 1-0 dachte ich, naja, warte noch ein bisschen, aber ich würde diese 3 Wechsel vornehmen und dann sehe ich in der 60. oder 59. die 3 ziehen ihr Trikot aus, kommen vom Mar machen. Und stehen dann erstmal noch nach dem Tor so eine halbe Minute, hat Nagelsmann zweimal auch gesagt, kurz nochmal abwarten, nochmal den Eckball abwarten, nochmal den Einwurf abwarten. Und ich dachte, okay, das sind die richtigen Wechsel, aber im gleichen Moment waren wir uns alle einig, mach doch nicht schon wieder wie gegen Italien das Gleiche, reißt aus einer sowieso schon neu strukturierten Mannschaft und aus einer, wo wirklich Stützen fehlen und darauf...
Gleich 3 auf einmal.
Genau,
raus.
Darauf müssen wir nochmal zurückkommen und nimm nicht alle 3 auf einmal vor. Ich sage ja, jeder Wechsel für sich ist völlig nachvollziehbar. Ich fand, Woltemade hat ein ordentliches Debüt gegeben, aber kein grandioses. Ja. Und dann Fülle kann dir helfen.
Also wenn er das 1-0 schon in der ersten Halbzeit macht, dann hättest du es wieder bewertet als grandioses Debüt. Da ist er ja leider gescheitert.
Ja, genau, und legt ihn ja auch vorher grandios einmal ab auf Pavlovic. Ja. Ne, leert sich diese Situation damit selbst ein. Sie hätten ihn mehr einbinden müssen. Lirum larum, er hätte diesen Füllewechsel machen können. Warum nach dem 1-0 brauchst du es dann? Brauchst du dann nicht vielleicht eher ein bisschen nochmal flache Tiefe, alles Mögliche. Okay, Mittelstädt Gosens dachte ich auch, das ist einer der sinnvollsten Wechsel. Auch Sané gegen Gnabry hätte ich nochmal genommen, vielleicht ein Doppelwechsel. Was macht Gosens 3 Minuten nach seiner Einwechslung? Schläft, lässt Coentrada gehen und dann ist es natürlich eine Einzelaktion. Ter Stegen hat keine Chance. Der in den ersten 16 Minuten für mich bei vielen Aktionen mit Ball am Fuß, den hat man die fehlende Matchpraxis angesehen.
Fahrig gewirkt hat. Ja, das ist so. Aber das... kann ich auch irgendwie
total
verstehen.
Total, und ist auch in Ordnung, es war klar. Und dann hat er halt am Ende diese Monster-Saves so und dann kommt so, Gosens macht den Fehler, beim 2-1 pennen alle, dann hast du 5, 6, überhaupt gar nicht Licht im Minuten. Und dann ist es eben...
Ja, nicht nur pennen, sondern auch falsche Entscheidungen treffen. Also so wie Tada rausstürzt und einfach den Raum öffnet. Du spielst ja eigentlich da hinten schon mit 5, damit du gar keinen Muss hast, da rauszustürzen, weil du ja nur dadurch Lücken reißen kannst. Ansonsten stehst du ja schon so eng zusammen, dass die Pässe durch die Kette schwierig sind.
So, und deswegen sage ich, es waren viele Entscheidungen so. Und dann muss ich immer sagen, Julian Nagelsmann, so sehr wir ihn ja auch schätzen gelernt haben, also auch als Reporter, auch in seinen Einschätzungen, auch mit seinen Ideen, wenn er verliert, gefällt ihm das nicht so gut. Und dann ist mal sein Lieblingssatz, ja, hinterher ist man immer schlauer. Und das Zitat in der Pressekonferenz war, hinterher ist man immer schlauer, auch als Journalist.
Aber ich habe nur im Spielverlauf auch gedacht, es hatte ja auch so ein bisschen die Stabilität gefehlt. Und Stabilität hast du halt oft irgendwie aus dem Zentrum heraus. Ja, Tah war ein bisschen fahrig, aber für mich ging es auch so um Pavlovic. Also ich bin eigentlich ein großer Fan von ihm als Spieler. Aber er hat Ballverluste gehabt und auch so kleine technische Fehler drin. Wo ich gedacht habe, vielleicht wäre es gut gewesen, da vielleicht einen Andrich oder einen Groß zu bringen,
das war
um
halt,
einen anderen Spieler zu haben, anderen Spieler
zu haben. Ich fand auch Goretzka so ein bisschen hölzern, Groß daneben, also der hatte die Physis klar, Goretzka, aber dann so ein Groß daneben, das Spiel ein bisschen beruhigt, dass der dann auch gar nicht kommt.
Ja, das hat mich halt gewundert. Also Andrich, das Thema hatten wir ja auch schon im Podcast, dass er halt auch bei Leverkusen jetzt nicht mehr so der unangefochtene Stammspieler war und warum er überhaupt nominiert wird. Aber Groß wäre halt ein Kandidat gewesen, wo ich gedacht hätte, den hätte ich vor Matcher auch gebracht. Nachher, ja, du wolltest dich das Spiel drehen und wolltest gern irgendwie Kreativität haben, aber du hast auch gemerkt, wenn die Portugiesen den Ball erobern und schnell umschalten, dann hast du ein Problem.
Ja, deswegen, also Groß hätte ich auch, der hat ja unter Kovac in den letzten Wochen ja wieder auch seinen Teil zur Champions League Quali, die noch gelungen ist, beigetragen. Es waren so viele Entscheidungen und was man dann eben bei Portugal gesehen hat, und das ist jetzt mein letzter Punkt sozusagen, um das abzurunden, die haben dann eine Bank, in dem du Champions League Sieger Vitinha bringst, Torschütze Conceição bringst, und Vitinha hat ja gemacht, was er wollte auf dem Feld.
Der hatte Spaß.
So.
Dem hat man den Spaß angesehen.
So, und dieses Tor ist natürlich grandios, das 1-1. Ronaldo, ich habe eben gesagt, den hätte ich vielleicht auch reingemacht. Aber klar, hat er natürlich auch eine Präsenz einfach, den dem spielst du dann das Ding quer, dann ist es halt das 2-1. Auch sein erst zweites Tor gegen Deutschland im 6. Spiel. Und man hat gesehen, was da von der Bank kommt. Und deswegen sage ich, die deutsche Startelf mit einem Rüdiger, mit einem Havertz, mit einem Musiala, selbst mit einem Kleindienst als eine andere Option im Mittelsturm, der dir gerade in den letzten Monaten ein paar Tore besorgt hat, das ist halt eine gute bis sehr gute Startelf, vielleicht 13, 14 mit einem Joker Fülle, mit einem guten Woltemade da vorne drin, Schlotterbeck. Die haben alle gefehlt und deswegen ist es völlig in Ordnung, dass du gegen Portugal dann vielleicht in der Breite dann in so einem Spiel verlierst. Aber was halt alle bemängelt haben, ist, dass diese Gier, diese Energie, dieses wir gewinnen hier den Titel zu Hause ein Jahr nach der Heim-EM 2.0, 3.0, Sommermärchen 8.0, wir machen's jetzt.
Das ist für mich der größere Punkt, weil ob du jetzt da Nummer 13 bis 20 stehen hast oder 6 bis 12, das ist mir relativ, sondern für mich geht es so um die Einstellung. Und da hast du auch gemerkt, dass die Einwechselspieler von Portugal, die wollten gerne was verändern und die haben halt diese Energie auch auf den Platz gebracht. Und unsere Einwechselspieler, davon hat mich kein einziger richtig überzeugt. Also der Einzige, der kurz mal Einsatz gezeigt hat, war Füllkrug.
Also er Würz verteidigt hat, ja. Also Bodybuilder, so, ne? Bodyguard aber, von Würz war.
Ja, aber alle anderen, also du bringst ja eigentlich Spieler rein, um das Spiel zu verändern und am besten positiv für dich. Und wenn das bei 5 Leuten nicht geklappt hat, ist irgendwas falsch. Also dann hat für mich was nicht gestimmt, auch von der Mentalität her. Und das war bei Portugal zu merken. Und auch schon vorher diese Galligkeit. Ja, da kann sich auch Kimmich hinterher im Interview hinstellen und sagen, ja, so gewinnt man nichts und das müssen wir uns ankreiden und da waren wir nicht gut genug. Aber das auch nicht verändert zu bekommen, das macht ja auch eine Spitzenmannschaft aus, dass du es vielleicht in der Halbzeitpause dann gedreht kriegst oder auch selbst wenn, die haben ja dann das Tor gemacht, aber wenn du dann 2 Gegentore kriegst, dann musst du dir doch mal 2 Minuten nehmen, zusammenkommen und zu sagen, ey Leute, jetzt müssen wir aber hier mal den Arsch hochkriegen.
Es ist denen komplett entglitten, es ist ihnen weggeschwommen, dieses Spiel. Das kann man so sagen. Also 45 Minuten okay, dann 10 Minuten bisschen Alarm gemacht, 15, beziehungsweise auch mal ein, zwei gute Gegenpressing-Momente oder Pressing-Momente ausgelöst, das Tor gemacht und dann ist es das Spiel auch durch die Wechsel bei Portugal, durch die eigenen Wechsel komplett entglitten. Und Deutschland ist so keine Spitzenmannschaft, schon gar nicht in der Breite. Und was halt vor allem fehlt, ist Tempo. Es fehlt Tempo, Tempo, Tempo. Guck dir die Außenverteidiger von Portugal an. Guck dir die Sechser von Portugal an. Guck dir die offensiven Flügel von Portugal an. Das ist einfach ein anderes Spiel. Und Jo Kimmich in allen Ehren, Maxi Mittelstädt und fehlt da was. Also in diesem Sinne würde ich sagen, wir schauen uns am Sonntag alle zusammen das Spiel um Platz 3 an, dass er dann vielleicht noch eine Geschichte bietet, wenn es in Stuttgart gegen Spanien ginge, dann hätte man das Revival, Marco Correa, der wahrscheinlich 90 Minuten ausgeführt wird, dann hätte man zumindest noch ein lustiges Ding und das müssen sie auch gewinnen, um zumindest Dritter zu werden, damit du noch mit einem Sieg in diese Sommerpause gehst und dann im September die WM-Quali spielst ja gegen 3 Mannschaften, gegen die du dann halt auch immer gewinnen musst. Deswegen ist noch einmal ein gutes Ergebnis gegen eine Top-Mannschaft, um zu zeigen, naja, wir sind noch keine Spitzenmannschaft, aber wir sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, unsere Richtung WM dann doch noch weiter dahin zu entwickeln, wenn auch dann alle Top-Leute wieder da sind.
Ja, und mit einem guten Ergebnis in die Pause starten, das ist ja auch ein Stichwort für uns.
Für unsere Hot-Takes
haben gestochen. Bei den Frauen beide Länderspiele mehr als 4 Tore und das sogar auch von der deutschen Mannschaft, einmal 4-0, einmal 6-0. Und bei dir hat der Cristiano uns...
Ja, das ist das schwerste Tor seiner Karriere wahrscheinlich gemacht. Aber genau, jetzt steht es 12-10. Das ist interessant. Jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, gibt es nach der Sommerpause weiter oder küren wir jetzt schon den Saisonsieger sozusagen?
Also für mich geht ja immer die Saison, bis die neue Saison anfängt, und die fängt ja erst im August an.
Also wir machen noch dann entspannt.
Wir ziehen das jetzt da durch, sonst müssen wir entweder zweimal einen Sieg haben, also weil du jetzt einen Cut machst und dann sagst, okay, es gibt eine Turnierrunde und dann. Das wäre auch möglich, aber wir müssen ja auch im August dann zur neuen Saison wieder bei Null starten.
Ja, okay.
Also suchst dir aus, ob du jetzt gewonnen haben willst und dann eine Turnierrunde machst oder ob wir es durchhauen.
Das lösen wir dann nach der Sommerpause auf. Ich würde sagen, wir gehen aber noch mit einem Hot-Take in die Sommerpause, oder?
Ja, wenn du möchtest, machen wir das.
Ich bleibe jetzt bei der Nations League der Männer und sage, dass Deutschland am Sonntag Dritter wird mit mindestens 2 Toren nach Standards.
Ich sag, Frankreich gewinnt die Nations League.
Okay, das ist doch wunderschön. Das schließt sich auch noch nicht mal aus, weil Deutschland dann ja auch gar nicht gegen Frankreich spielen könnte. Ja, für mich geht's nach Stuttgart, nicht nach München. Und 15 Uhr statt 21 Uhr am Sonntag wird nochmal eine Nationalmannschaftsreise vor der, aber auf die man an so einem Sonntag dann vielleicht nicht mehr so richtig die richtig große Lust verspürt. Und trotzdem müssen es die Nagelsmänner ernst nehmen. Ernster auf jeden Fall als der Gegner, der da kommt, weil für die ist es fast egal.
Ja, ich bin gespannt, ob sie da eine andere Einstellung an den Tag legen.
Das wird wichtig sein. In diesem Sinne, Almut, ich sag jetzt mal schönen Sommer. Schöne Sommer, 2 Wochen, bis wir uns wieder hören.
Es sind ja auch nicht mal richtig, ja doch, es sind 2 Wochen.
Es sind tatsächlich 2 Wochen. Ich mach ein bisschen Urlaub, du machst ein bisschen Urlaub. Pünktlich dann zum nächsten großen Turnier-Highlight der Frauen-EM hören wir uns wieder.
Ja, vielleicht ja auch noch mit irgendwie einem Eindruck als Einstimmung. Schauen wir mal.
Ja, wir lassen euch da noch im Unklaren, aber lasst euch überraschen. Vielleicht kommt da wer.
Alles klar. Dann, Oman, eine gute Zeit. Euch allen eine gute Zeit und noch viel Spaß am Sonntag in München oder Stuttgart, wo auch immer ihr seid, oder am Fernseher.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.